du glaubst.
Herzlich willkommen bei der neuesten Folge unseres Podcasts Anders als du glaubst. Ich sitze hier heute wieder mit meiner jüdischen Kollegin Annette Böckler und mit meiner muslimischen Kollegin Nasrin Baniasadi zusammen. Für heute haben wir uns ein echtes Schwergewicht vorgenommen, zu dem vermutlich jeder Mensch eine Meinung hat. Nasrin, Annette, was bedeutet für euch eigentlich Hoffnung?
Ich muss dazu erstmal überlegen, wo ich die Antwort verankere, weil wir haben ja jetzt nicht so eine Dogmatik oder so, ne? Mir fällt dazu zunächst mal die Geschichte der Kinder Israels am Ufer des Meeres ein. Also ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, da gibt es ja eine Geschichte, die Tora erzählt von einer dramatischen Situation nach dem Auszug aus Ägypten. Die Kinder Israels sind gerade frei geworden, sind ein paar Schritte gelaufen und landen am Ufer eines riesigen Meeres. Und es ist da eine Situation, die eine typisch menschliche Situation erzählerisch veranschaulicht. Da hat man ein befreiendes Erlebnis, positiv, und schon steckt man fest. Und es kommt sogar noch schlimmer. Der Pharao, der steht ja für Versklavung und Einengung und Gefahr. Also der Pharao mit seiner Armee ist den Kindern Israels hinterhergejagt und sozusagen jetzt im Anflug. Also man hat vor sich ein Meer, hinter sich die Geräusche der heranrückenden Armee, die die Freiheit bedroht. Und was sagt Moschee? Habt keine Angst, Leute, bleibt mal ganz ruhig, schaut euch an, wie Gott hilft, und zieht einfach mal weiter. Also Hoffnung hat für mich etwas zu tun mit der Hoffnung auf ein Wunder. Und zwar mit Wunder meine ich eine überraschende, unerwartete Änderung der Situation, die neues Handeln ermöglicht. Ein Rabbiner in London hat mal in einer Predigt gesagt, Wunder passieren immer nur in der Zukunft, denn in der Vergangenheit kann man sie alle erklären.
Aber ist es nicht so, dass ein sinnvoller Blick auf die Zukunft immer aus den Erfahrungen der Vergangenheit herausgedacht wird? Ich meine, wenn man bestimmte Ereignisse der Vergangenheit als Wunder deuten konnte oder wenn man bereits in vergangenen Erfahrungen erkennen konnte, wie aus dem Herzen der Dunkelheit Licht hervorging, dann kann genau das zu einem Fundament für eine sinnvolle Hoffnung auf die Zukunft werden. Manchmal denke ich, dass vielleicht genau das der Grund dafür ist, warum die koranische Botschaft der Hoffnung auf die Zukunft, also auf das Jenseits, in jenen Erzählungen verankert ist, die im Bewusstsein ihres Publikums bereits als Geschichten der Vergangenheit präsent waren. Und abhängig davon, ob es sich bei diesen Geschichten um historische Fakten handelte oder nicht, sondern vielmehr um Erzählungen, in denen man eine Typologie der Hoffnung wiedererkennen kann. Dabei muss man stets beachten, dass sich die koranische Botschaft der Hoffnung immer auf eine Zukunft bezieht, die sich letztlich erst im Jenseits vollständig erfüllt. Der Zustand des Gläubigen im Diesseits ist im koranischen Verständnis deshalb von Ambivalenz geprägt. Einerseits kann der Glaube Trost, Orientierung und innere Freude schenken. Andererseits bleibt das Leben in der Welt eine Prüfung, durchzogen von Leid, Ungerechtigkeit und Unsicherheit. Diese Spannung verweist darauf, dass die endgültige Erfüllung der göttlichen Verheißungen nicht in der irdischen Gegenwart, sondern erst in der jenseitigen Zukunft zu erwarten ist.
Ich stimme dir voll und ganz zu, Nasrin. Hoffnung auf eine bessere Zukunft lebt immer aus Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit machen oder die auch andere Menschen vor uns in der Vergangenheit gemacht haben. Mit der Formulierung, dass sich die Hoffnung erst vollständig im Jenseits erfüllt, tue ich mich aber zugegebenermaßen ein bisschen schwer. Denn als Christ in Europa, in Deutschland, habe ich sofort ganz, ganz laut Friedrich Nietzsche im Ohr. Also Friedrich Nietzsche, ein Philosoph im 19. Jahrhundert, der sehr heftig das Christentum kritisiert hat, hat Christinnen und Christen dafür kritisiert, dass sie auf ein Jenseits hoffen. Und er hat sie als Hinterwäldler kritisiert, also der Begriff Hinterwäldler ist ja auch in unserem Sprachgebrauch so ein bisschen übergegangen. Nietzsche meinte allerdings damit, dass Christen Hinterwäldler sind, weil sie auf eine Welt hinter dieser Welt hoffen, in der dann endlich alles besser wird, nachdem wir in diesem Jammertal uns jetzt irgendwie bewegt haben. Also Christen werden nach Nietzsche auf ein Jenseits, auf eine Hinterwelt vertröstet. Und diese Vertröstung hat seiner Ansicht nach zur Konsequenz, dass Christen ihr Leben nicht wirklich aktiv führen, dass sie also ihre Kraft als Menschen und ihren Willen nicht gebrauchen, um diese Welt, das Hier und Jetzt, zu gestalten. Und ich meine, wenn Nietzsche hier recht hätte, dass Christen das glauben, dann wäre das ja durchaus auch problematisch. Nietzsche versteht das Christentum hier jedoch, ich glaube, völlig falsch. Also es geht im Christentum nicht um eine Vertröstung auf ein Jenseits. Aber dennoch habe ich ihn immer als Warnung im Ohr, damit ich nicht zu leichtfertig von einer Hoffnung auf ein Jenseits spreche.
Ich verstehe, was du meinst, aber genau an diesem Punkt würde ich auch Nietzsches Verständnis des Islams kritisieren, nämlich dort, wo er in seinem Werk Der Antichrist Islam und Christentum in dieser Hinsicht gegeneinander stellt, etwa mit der Aussage, der Islam hat Männer zur Voraussetzung. Mit Männern meint Nietzsche hier natürlich Menschen mit Eigenschaften, die in der Lage sind, eine innerweltliche Ordnung zu schaffen, verstanden im Sinne einer kraftvollen, sogenannten männlichen Stärke. Das jedoch ist ein Missverständnis, wenn man solche Vorstellungen innerhalb eines atheistischen Denkhorizonts interpretiert. Zwar lädt der Koran den Menschen durchaus dazu ein, eine Gesellschaft aufzubauen, die auf Gerechtigkeit und Empathie gründet. Gleichzeitig aber muss man diese Aufgabe als eine Prüfung verstehen. Eine Prüfung, die ohne den Blick auf Gott und ohne die Anerkennung der Bedingtheit des menschlichen Zustands keinen eigentlichen Sinn im islamischen Kontext entfalten kann. Von daher ist der Gedanke des Jenseits eine regulative Idee, die eine imperialistische Auslegung des Islams, die ihre Hoffnung auf innerweltliche bzw. kriegerische Siege richtet, begrenzt oder sogar verhindert.
Der Gedanke mit dem Jenseits ist interessant. Also das Jenseits spielt im Judentum ja jetzt nicht so eine zentrale Rolle. Das erinnert mich daran, dass ein sehr bekannter britischer Rabbiner, nämlich Rabbi Jonathan Sacks, mal gesagt hat, die meisten würden Hoffnung und Optimismus verwechseln. Also Optimismus heißt ja so, ich gehe mal davon aus, es wird schon alles besser. Und diese so, ja, da wird schon alles besser, Zukunft, ja. Ist das das, was Nietzsche meint? Also verstehe ich Nietzsche da richtig? Das wirkt auf mich eben einfach nur optimistisch. Und Sachs sieht da einen Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung, nämlich darin, dass Hoffnung immer ein Handlungsmoment ist, also gerade nicht passiv. Ein Optimist, der kann ja auf dem Sofa hängen bleiben und mal optimistisch abwarten, ja. Und da sagt Jonathan Sacks, wir Jüdinnen und Juden können aufgrund unserer Vergangenheit keine Optimisten sein. Aber es ist uns geboten, immer Hoffnung zu haben. Also wie du, Nasrin, eben gesagt hast, in gleicher Weise auch auf die Vergangenheit begründet, weil eben in der Vergangenheit gibt es ja unsere heiligen Texte und Rollenmodelle, die gehandelt haben und die Welt zum Guten verändern konnten. Ich finde spannend, das hebräische Wort für Hoffnung, das ist Hatikva. Und das heißt interessanterweise sowohl Hoffnung als auch Seil oder Schnur. Und da habe ich mir überlegt, so was hat denn eine Schnur mit Hoffnung zu tun? Also vielleicht ist Hoffnung so wie eine Schnur, die Halt gibt, weil sie einen mit etwas anderem verbindet. Also wie so ein Ankerseil, ne, was dann so nach unten geht in den Grund. Und der Anker, der ist praktisch in unseren Diskussionen über heilige Texte, die uns erzählen, dass es eben nicht so weitergehen muss, wie es scheint. Dass es eben, wie ich eben gesagt habe, dass es ja Wunder geben könnte. Also dass es alles anders weitergehen könnte. Wenn wir dazu beitragen, also das heißt, wenn wir das Gute tun, weitergehen, weiter handeln, einfach in der Hoffnung, dass daraus was Gutes wachsen wird, um die Welt zu verändern. Also genauso wie wenn ich einsehe, was in den Boden, ne, wenn ich da Samen in den Boden lege, dann habe ich ja auch die Hoffnung, dass aus diesem Samenkorn etwas wächst.
Du fragst, ob Nietzsche, also in diesem schlechten Sinne, Optimist war. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Nasrin hat ja vorhin das Menschenbild von Nietzsche skizziert. Also Nietzsche ist oder fand den Islam gar nicht so schlecht, weil er einfach das Bild davon hatte, dass der Islam ein Männerverständnis hat, wo dann starke Männer ihren Willen durchsetzen und die Welt gestalten. Ich glaube nicht, dass der das mit Optimismus verbinden würde, sondern eher damit verbinden würde, dass wir Menschen, und tendenziell wahrscheinlich Männer, einfach eine ganz, ganz große Gestaltungsmacht haben und sehr über die Welt verfügen können. Also es ist eigentlich eher die Fähigkeit von uns Menschen, sehr, sehr viel zu erreichen. Und da müsste man jetzt, glaube ich, im 20., 21. Jahrhundert das natürlich sehr ambivalent sehen, weil wir natürlich riesige Fähigkeiten haben, aber auch zugleich riesige Abhängigkeiten, so dass man, glaube ich, schon fragen kann, ob das Menschenbild, was Nietzsche hat, was vielleicht ein in gewisser Hinsicht optimistisches Menschenbild ist, weil das einfach sehr darauf vertraut, dass wir viel leisten können, dass man das vielleicht anfragen muss, ob man von diesem Menschenbild, Männerbild, ausgehen kann oder ausgehen sollte. Aber ich möchte nochmal an einen anderen Punkt von dir anknüpfen, Annette, und zwar an diese Doppelbedeutung von Hoffnung und Schnur. Ich habe mal überlegt, also die Begrifflichkeit Hoffnung hat jetzt in den Sprachen, die ich so beherrsche, glaube ich, keine Bindung an Schnur. Inhaltlich finde ich das aber sehr plausibel. Denn also christlich gehört zur Hoffnung auch ganz wesentlich Liebe und Vertrauen beziehungsweise Glaube. Also man kennt vielleicht diese drei Kardinaltugenden, die im Christentum gelten, also Glaube, Liebe, Hoffnung. Und diese drei Tugenden sind ganz eng miteinander verbunden und bieten vielleicht sogar so eine Art Schnur, eine Orientierungsschnur, eine Richtschnur für das Leben. Also Christen glauben ja, dass mit Jesus Christus die Liebe Gottes endgültig Wirklichkeit geworden ist. Also endgültig meint, es gibt nichts, was Gott davon abhält, der Welt seine Liebe zu schenken. Und wenn ich jetzt als Christ an Christus als die Offenbarung Gottes glaube, dann vertraue ich darauf, dass diese Liebe Gottes auch Wirklichkeit wird in der Welt. Und in der Vergangenheit haben Christinnen und Christen immer wieder erlebt, dass dieses Vertrauen sie durch ihr Leben getragen hat, als dass es sich sozusagen gelohnt hat, dass es sich ausgezahlt hat, auf Gott zu vertrauen. Und aufgrund dieser Glaubenszeugen, die in der Vergangenheit gelebt haben, die ich in der Gegenwart aber auch weiterhin erlebe, aufgrund dieser Glaubenszeugen kann auch ich mit der Hoffnung in die Zukunft schauen, dass ich auf Gott vertrauen darf. Und in diesem Sinne ist dann die Hoffnung auf Gott sozusagen diese Leitschnur meines Lebens, diese Orientierung, an die ich mich sozusagen lang hangeln kann in meinem Leben. Das bedeutet aber gerade nicht, wie Nietzsche meinte, dass ich einfach jetzt sitzen bleibe und auf mein Jenseits hoffe und warte, bis dieses Jammertal hier vorbei ist. Also diese Liebe Gottes ist ja jetzt schon Wirklichkeit in der Welt. Und deswegen soll ich jetzt schon zusammen mit Gott diese Welt lieben. Und lieben bedeutet dann eben gestalten, die Welt zum Guten wenden. Ich soll immer wieder anfangen, mit Gott diese Welt zu lieben. Aber ich brauche mir keine allzu großen Sorgen machen, dass meine Fähigkeiten zu lieben zu sehr begrenzt sind. Und hier hoffe ich tatsächlich, dass Gott unsere guten Ansätze zu einem guten Ende führen wird. Und in diesem Sinne hoffe ich dann auch eben auch als Christ auf ein Jenseits. Also ich hoffe darauf, dass die Liebe, die wir in unserem Leben versuchen zu verwirklichen, durch Gott zu einem guten Ende geführt wird, durch Gott vollendet wird. Aber es ist eben kein Warten darauf, dass im Jenseits irgendwas passiert, sondern das Jenseits ist dann eben eine Vollendung unserer Anfänge, die wir jetzt schon haben.
Wenn ich an Nietzsches missverständliche Wertschätzung des Islams im oben genannten Sinne denke, würde ich sagen, dass man zwar Nietzsche selbst in diesem Zusammenhang tatsächlich als Optimisten im Blick auf das menschliche Vermögen verstehen kann. Er traut dem Menschen zu, aus eigener Kraft das Leben zu bejahen, die Welt zu gestalten und Werte zu schaffen, selbst angesichts von Leid und Absurdität. Seine Kritik richtet sich vor allem gegen eine Form von Religion, die diese schöpferische Fähigkeit des Menschen leugnet. Er hat ja vielleicht recht da, aber wenn ich auf die gegenwärtige Weltlage blicke und sehe, wie Politiker ihre eigene Macht sowie die militärische Stärke ihrer Armeen vergöttlichen, um Kriege zu führen und Menschen zu töten, dann gibt mir dieser Zugang zum Menschen Bauchschmerzen.
Nasrin, das ist ein total guter Punkt. Und ich glaube, die Bauchschmerzen sind auch berechtigt. Ich habe ja eben schon erwähnt, Hoffnung heißt im Hebräischen Hatikwa. Und jedem Juden, jeder Jüdin fällt da, glaube ich, sofort auch was zu ein. Nämlich Hatikwa ist der Name der Nationalhymne des Staates Israel. So, wir haben Hoffnung und wir sind das kleinste Volk auf der Welt und ist ja positiv. Was, glaube ich, kaum jemand weiß, ist die Geschichte dieser Nationalhymne, die einem nämlich Bauchschmerzen bereitet und die finde ich wichtig zu kennen. Diese Nationalhymne Hatikva, das ist die erste Strophe eines längeren Gedichts, Tikvateinu, unsere Hoffnung. Das stammt von einem Dichter, den eigentlich, glaube ich, keiner heute mehr kennt. Naftali Herzimber war ein galizischer Dichter, das gehörte damals zum Kaisertum Österreich. Und dieser Naftali Herzimber, der ist, ich glaube, 1882, so um den Dreh, Ende des 19. Jahrhunderts, mit einem Reiseschriftsteller aus Südafrika, also Südafrika war ja damals britische Kolonie, wir sind hier im 19. Jahrhundert, der hieß Lawrence Oliphant. Ich glaube, der ist zumindest in England ein bisschen bekannter, weiß ich aber nicht. Also ich kenne den wirklich nur in dieser Geschichte hier. Dieser Lawrence Oliphant, das war ein evangelikaler Christ. Und der hat eben Reiseberichte geschrieben und ist nach Palästina gefahren und hatte auch ein Buch, ich glaube, der Titel heißt auch irgendwie Unterwegs in Gilead oder Unterwegs in Palästina, gibt es jedenfalls so einen Reisebericht zu. Naftali Herzimber ist mit dem gereist, warum auch immer, die scheinen befreundet gewesen zu sein. Und Lawrence Oliphant, der schlägt vor, man sollte Juden wieder in Palästina ansiedeln. Das ist aufgrund einer christlichen Hoffnung. Es gab ja christliche Zionisten, die gibt es auch heute noch. Also im 19. Jahrhundert fängt das an, dass Juden nach Palästina kommen und dann kommt Jesus wieder. Und der sagt, man soll jetzt Juden nach Palästina holen und eine jüdische Kolonie gründen. Die arabischen Bewohner, die sollte man in Reservate zusammenfassen, wie die Indianer in Amerika, also 19. Jahrhundert Kolonialisierung. Also da siehst du, dieses Gedicht, auf dem Hatikva basiert, ist ein total problematischer Hintergrund. Und eigentlich auch gar nicht mal jüdisch, sondern Lawrence Oliphant. Das ist ja ein christlicher Schriftsteller. Also alles sehr seltsam. Und wie gesagt, das vergisst man lieber mal. Und ich bin so ein bisschen in der Versuchung, wir müssen da die Nationalhymne ändern. Aber dann fällt mir ein, so die deutsche Nationalhymne ist ja auch nicht viel besser. Also die hat auch eine sehr problematische Geschichte und ist ja auch nur eine Strophe aus was Längerem. Vielleicht ist ganz gut, dass man im Grunde diese schönen Texte, also die Hoffnung und Einigkeit und Recht und Freiheit sind ja schöne Texte, aber dass man vielleicht auch nicht vergisst, dass es Schattenseiten hat. Also jede Medaille hat zwei Seiten. Deshalb finde ich wichtig, was du gerade gesagt hast, Nasrin, dass Hoffnung eben auch total gefährlich ist, wenn sie zwei Seiten beflügelt, gegeneinander zu agieren, in der Hoffnung, dass die jeweils eigene Seite ja Recht hat, ne?
Deswegen finde ich den Punkt, den Markus angebracht hat, sehr hilfreich. Ihr stellt nicht die innerweltliche bzw. kriegerische Macht, sondern die Liebe ins Zentrum. Und ihr öffnet damit einen anderen Zugang zu Hoffnung, Verantwortung.
Genau, und das habe ich eigentlich auch immer so vor allem gedacht. Ne? Aber eben, Nasrin, dein Punkt, diese Warnung fand ich total wichtig.
Darf ich euch zum Ende hin noch eine persönliche Frage stellen?
Ja, klar.
Also es würde mich jetzt also schon interessieren, wieso ihr jetzt aus euren religiösen Traditionen heraus jetzt Hoffnung habt. Also wie drückt sich diese Hoffnung in Judentum und Islam aus? Was ist der Grund dafür, dass ihr eine Hoffnung habt?
Weil ich ein Mensch bin und als Mensch kann ich nicht anders als zu handeln. Ohne Hoffnung hat das Handeln für mich keine Bedeutung und ohne Handeln verliert der Mensch etwas von dem, was ihn eigentlich zum Menschen macht. Als Muslimin muss ich mir jedoch immer bewusst bleiben, was ich durch mein eigenes Tun nicht ganz erreichen kann, das kann Gott, der Allmächtige, vollenden.
Ich würde ganz ähnlich argumentieren wie du, Nasrin. Also in der Welt begegnen mir immer wieder Menschen, die einfach einfordern, dass sie Liebe, also sozusagen ein Anspruch, der mir von anderen Menschen gegenüber tritt. Und ich glaube, dass bei vielen Eltern und ihren Kindern das ganz gut sichtbar wird, obwohl man natürlich das nicht verallgemeinern kann. Also viele Eltern haben vielleicht auch das starke Bedürfnis, ihre Kinder zu lieben. Also die Kinder bilden sozusagen einen Anspruch, dem Eltern nachkommen möchten, obwohl ich natürlich weiß, dass es auch wirklich sehr, sehr viele Eltern-Kind-Beziehungen ist, wo das überhaupt nicht gegeben ist, also wo Liebe wirklich nicht erfahrbar ist. Aber ich glaube, der Anspruch, der von Kindern ausgeht, dass sie Liebe einfordern, ich glaube, das ist etwas, was man ganz gut nachvollziehen kann. Also dieser Anspruch nach Liebe, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite weiß ich aber natürlich auch, wie begrenzt meine Fähigkeiten sind. Also ich kann mir noch so viel Mühe geben, also selbst bei bestem Willen, mit Kinder andere Menschen zu lieben, diesem Anspruch gerecht zu werden. Ich weiß aber, dass meine Fähigkeiten sehr begrenzt sind, also Liebe zu verwirklichen. Und hier habe ich halt die Hoffnung, dass diese meine Versuche, die Liebe zu verwirklichen, nicht das letzte Wort in der Welt sind. Also dass sozusagen meine Fähigkeit nicht die Grenze von Liebe ist. Und christlich formuliert man, dass Jesus Christus das letzte Wort in dieser Welt hat, das letzte Wort in dieser Welt ist. Denn in Jesus Christus zeigt sich, dass die Liebe stärker ist als der Tod, stärker ist als alle Grenzen, die wir erfahren. Und Jesus stand dafür ein, dass diese Liebe, die Liebe Gottes, jedem Menschen gilt. Und zwar ganz unabhängig von den Leistungen eines Menschen. Und ich glaube, die Pointe des Christentums ist, dass diese Liebe Gottes nicht nur gilt, solange wir leben, sondern die Auferstehung Christi ist vielmehr ein Ausdruck dafür, dass die Liebe Gottes zu den Menschen nicht auf das Leben begrenzt ist, sondern sozusagen über das Leben hinaus gilt. Also auch dann noch gilt, wenn wir tot sind. Der Tod ist sozusagen kein Ende dieser Beziehung, dieser Liebesbeziehung.
Genau.
Und wenn ich weiß, dass ich von Gott wirklich unbedingt geliebt werde, dann muss es in meinem Leben nicht meine größte Sorge sein, dass ich der Erwartung anderer Menschen gerecht werde, um von ihnen irgendwie anerkannt zu werden, um ihnen zu gefallen. Und ich finde, das ist sehr, sehr befreiend. Also diese Gewissheit, aus der eben auch eine Hoffnung in meinem Handeln entsteht. Und ich glaube, das ist sozusagen die Bedeutung dieses häufig missverstandenen Satzes, wenn es heißt, die Wahrheit wird euch frei machen. Also ich werde befreit von der Sorge, geliebt zu werden, ein bisschen zumindest.
Also die Antwort auf deine Frage, wieso habt ihr Hoffnung? Ich würde jetzt nicht Jesus zitieren oder auf Jesus zurückgreifen, sondern auf Rabbi Tarfon. Der hat nämlich gesagt, du bist nicht verpflichtet, die Arbeit zu vollenden, du bist aber auch nicht frei, sie nicht zu beginnen. Und das bedeutet für mich Hoffnung, dass ich anfange, Dinge zu tun, mich einzubringen in der Hoffnung, dass sich daraus etwas Gutes entwickelt. Ja, also wie ich Samen in die Erde pflanze. Ich hoffe, das wächst. Und dazu brauche ich Hoffnung.
Sehr schön. Mhm.
Ja, vielen Dank für eure wirklich auch persönlichen Einschätzungen. Ich glaube, es ist eigentlich ein ganz guter Schlusspunkt, mit dem wir jetzt es enden können. Wir verabschieden uns in einer kurzen Sommerpause. Aber ich freue mich schon sehr dann auf unser nächstes Gespräch, wenn wir dann alle aus unseren Urlauben zurück sind.
Ja.
Ich wünsche euch schöne Ferien.
Ja, tschüss. Einen schönen Sommer.
Tschüss.
Dies war ein Podcast des Forums für komparative Theologie. Das Forum ist ein Projekt der Universitäten Bonn und Paderborn und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Alle Podcasts und weitere Informationen finden Sie unter www.komparative-theologie.de.